Und hier kommt der Frage, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen, doch eine bedeutende Rolle zu. Demokratie ist eben weit mehr als eine abstrakte Regierungsform. Sie ist im Idealfall eine alltägliche Lebensform.
Das ist Petra Maria Große-Lordemann, die zusammen mit Norbert Bernhold von der Akademie Solidarische Ökonomie über die Bedingungen einer neuen, einer resonanten Demokratie spricht. In dieser 23. Podcast-Folge beschäftigen wir uns etwas näher mit den Voraussetzungen, die es braucht, um Bürgerinnen und Bürgern mehr Lust auf die Demokratie zu machen. Dazu gehören neue Entscheidungsformate wie etwa das systemische Konsensieren, bei dem nicht die numerische Mehrheit bei einer Abstimmung gewinnt und die anderen leer ausgehen. Wir sprechen aber auch darüber, wie mehr Demokratie in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen Einzug halten kann. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer. Über Kritisches wie Wohlwollendes. Die Krisen überwinden. Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Eine Podcast-Reihe von Autoren der Akademie Solidarische Ökonomie.
Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Krisen überwinden. Norbert, Christoph, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Seit Folge 20 beschäftigen wir uns ja mit der Frage, was unserer Demokratie heute eigentlich fehlt und warum sich so viele Menschen nicht mehr gehört fühlen. Wir haben einiges angesprochen. Träge Entscheidungsprozesse, der Abstand zwischen Bürgerinnen und politischen Entscheidungsträgerinnen und vor allem die seltene Möglichkeit, tatsächlich mitzubestimmen. Aber am Kern kratzt eine noch grundlegendere Frage. Wie verstehen wir eigentlich Demokratie? Und was hat sie mit dem Versprechen von Freiheit zu tun in einer Wirtschaftsordnung, die vor allem die Eigentumsfreiheit schützt? In der letzten Folge haben wir uns dieses Verhältnis zwischen Demokratie und Freiheit genauer angeschaut. Dabei ist uns aufgefallen, unser westliches Freiheitsverständnis ist gerade im internationalen Vergleich erstaunlich eng gefasst. Und wenn wir wirklich eine resonante Demokratie wollen, müssen wir genau dort ansetzen. Norbert, wie könnte so eine resonante Demokratie denn eigentlich aussehen? Und was bräuchte es, damit sie wirklich gelebt werden kann?
Tja, eine gute Frage, Petra. Aber zunächst auch mal ein herzliches Hallo auch von mir an alle, die zuhören. Wir haben in den letzten Folgen ja schon herausgearbeitet, eine resonante Demokratie fällt eben nicht einfach vom Himmel. Sie braucht neue Rahmenbedingungen, strukturelle, kulturelle, eben auch rechtliche, damit sie überhaupt funktionieren kann.
Lass uns heute mit dem kulturellen Umfeld beginnen, also mit der Art, wie wir miteinander umgehen. Ganz grundsätzlich kann man doch sagen, alle Menschen möchten gehört werden. Sie möchten das Gefühl haben, dass ihre Stimme zählt und etwas verändern kann. Nur dann entsteht ja das, was wir gesellschaftliches Engagement nennen.
Ja, in dem Ideal einer solidarischen Gesellschaft, für das wir ja in unseren Podcast-Folgen immer wieder Werbung machen, gehört es zum Alltag der BürgerInnen, sich in irgendeiner Art und Weise für die Gemeinschaft zu engagieren. Dieses Verhalten wird gesellschaftlich gefördert und vergütet. Die Bürgerinnen haben dadurch das berechtigte Gefühl, nicht von denen da oben gesteuert zu werden, sondern selbstwirksam die Gemeinschaft mitgestalten zu können. In allen gesellschaftlichen Bereichen ist es selbstverständlich, dass Entscheidungen mit Hilfe angemessener demokratischer Verfahren getroffen werden.
In den ersten Folgen haben wir aufgezeigt, dass in puncto Selbstwirksamkeit unsere gegenwärtig praktizierte Demokratie eine echte Schwachstelle aufweist. Die großen gesellschaftlichen Entscheidungen werden von professionellen Politikerinnen, einflussreichen Lobbyisten und Wirtschaftsvertretern gefällt. Die meisten Bürgerinnen empfinden sich als machtlos und von den eigentlichen Entscheidungen ausgeschlossen. Die allgemeine Stimmung ist entsprechend, was unsere Demokratie angeht, eher von Frustration und Enttäuschung geprägt.
Es gibt sicher gute Gründe, dass wir die Demokratie so organisiert haben, wie sie jetzt ist. Aber wir sehen eben auch, dass der Karren derzeit nicht gut läuft. Gleichzeitig ist natürlich sonnenklar, dass nicht alle BürgerInnen bei allen Entscheidungen innerhalb eines Staates mitwirken und mitentscheiden können. Da müssen wir intelligente Lösungen finden.
Naja, und hier kommt der Frage, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen, doch eine bedeutende Rolle zu. Demokratie ist eben weit mehr als eine abstrakte Regierungsform. Sie ist im Idealfall eine alltägliche Lebensform. Ganz alltägliche Fragen etwa, wie wir bei Konflikten mit Kolleginnen umgehen, wie Interessensgegensätze in den Kommunen ausgetragen oder wie in einer Bürgerinitiative gute Entscheidungen gefunden werden, sind auf gute Art und Weise demokratisch zu beantworten. Schon hier zeichnet sich ab, gelingende Demokratie beansprucht Zeit.
Zu solchen Fragen immer passende Antworten zu finden, bei denen auch die partizipativen Wünsche aller Beteiligten berücksichtigt werden, ist in der Tat keine einfache Aufgabe. Die passenden demokratischen Verfahren müssen mitunter mühsam erarbeitet und gefunden werden. Demokratie kann da durchaus lästig und zeitraubend sein.
Ein Verfahren, das bereits in einigen Bereichen von der Wirtschaft bis zu vielen Initiativen oder Wohnprojekten erfolgreich eingesetzt wird, ist das Konsensieren. Da sich dieses Verfahren doch grundlegend von der derzeit üblichen Art und Weise der Konfliktlösung unterscheidet, wollen wir das Konsensieren hier einmal etwas ausführlicher vorstellen.
Das Konsensverfahren.
Grundvoraussetzung für das Konsensieren ist eine auf gegenseitige Wertschätzung aufbauende Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Geeignete Spielregeln für eine derartige Kommunikation bietet zum Beispiel das Konzept der gewaltfreien Kommunikation. Die Einhaltung der Regeln der gewaltfreien Kommunikation sollte eine selbstverständliche und zumindest in allen öffentlichen Veranstaltungen praktizierte Form der Kommunikation sein. Wir sprechen uns dafür aus, dass in den Schulen diese Form der Kommunikation gelernt und tagtäglich praktiziert wird.
Beim systemischen Konsensieren strebt die Gruppe statt eines Mehrheitsbeschlusses einen möglichst großen Konsens zwischen allen Beteiligten an. Aus einer Reihe von Lösungsvorschlägen wird also letztlich derjenige genommen, der von allen Gruppenmitgliedern am wenigsten abgelehnt wird.
Systemisches Konsensieren beruht auf der Annahme, dass die Lösung, die bei den Beteiligten den geringsten Widerstand hervorruft, eher akzeptiert wird als ein Mehrheitsbeschluss, in dem es notwendigerweise immer eine Gruppe von Verlierern gibt.
Konsensbeschlüsse laufen nach einem standardisierten Verfahren ab. Dabei geht es weniger um ein einstimmiges Ergebnis als um den vorherigen, nach den Regeln der gewaltfreien Diskussion, ablaufenden Entscheidungsprozess.
Durch das systemische Konsensieren soll erreicht werden, dass alle Beteiligten die Entscheidung mittragen, auch wenn man selber zunächst eine andere Entscheidung befürwortet hat. Die Umsetzung dieses Ideals ist, schaut man sich die gegenwärtigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen an, nur schwer vorstellbar. Könnte sich diese Form der Entscheidungsfindung durchsetzen, wäre allein das schon ein echter Kulturwandel.
Natürlich ist die Methode, per Konsensverfahren Entscheidungen herbeizuführen, kein Allheilmittel, das überall und in jeder Situation genutzt werden kann. Entscheidungen können auch ganz anders herbeigeführt werden. Demokratie ist eben dann erfolgreich, wenn sie vielfältig und der jeweiligen Situation angepasst und angewandt wird.
Strukturelle gesellschaftliche Änderungen.
Damit resonante Demokratie gelingen kann, muss es neben den kulturellen Anpassungen auch strukturelle Änderungen in der Gesellschaft geben, die es ermöglichen, dass die resonante Demokratie auch gelebt werden kann. Schauen wir uns einige Beispiele an.
Zunächst muss man mal festhalten, dass Demokratie am besten in kleinen, überschaubaren Räumen gelingen kann. Entgegen dem gegenwärtigen Trend, möglichst große Institutionen und Staaten bzw. Staatenunionen wie die EU zu bilden, scheint es uns sinnvoller zu sein und auch überschaubarer, souveräne Einheiten zu schaffen, in denen die einzelnen Bürgerinnen sich noch gesehen fühlen. Je größer eine Gruppe oder eine Institution ist, desto schwieriger wird es, dass sich alle Mitglieder dieser Vereinigung dann auch gesehen fühlen. In dem Gemeinderat einer Kleinstadt ist die Idee einer resonanten Demokratie wesentlich leichter umzusetzen als etwa im EU-Parlament, in dem 27 Staaten vertreten sind.
In diesem Sinne argumentiert beispielsweise auch der Soziologe Wolfgang Streeck in seinem Buch Zwischen Globalismus und Demokratie. Streeck setzt sich für die Bildung vieler kleiner Nationalstaaten ein. Er befürwortet eine konföderale Staatenordnung mit vielen souverän entscheidenden Nationalstaaten.
Und ähnlich argumentiert Ulrike Giro in ihrem 2016 erschienenen Buch Warum Europa eine Republik werden muss. Auch sie setzt sich für klare föderale Strukturen vom Stadtteil bis zum EU-Parlament ein. Mit ihrem Entwurf werden wir uns in den folgenden Podcast-Folgen noch einmal ausführlich auseinandersetzen.
Ein weiterer Punkt ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass die Demokratie eine ganze Palette unterschiedlicher Verfahren zur Entscheidungsfindung anbietet. Repräsentative, direkte, deliberative und andere Formen von Demokratie bilden sozusagen ein Gesamtpaket, aus dem je nach Sachlage das geeignete Verfahren ausgewählt wird.
Wir kennen diese Formen im Prinzip schon alle. Bürgerräte, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmung, runde Tische und so weiter und so weiter. All diese Formen werden ja bereits jetzt schon angewandt, bisher allerdings eben nur nebenher, als nettes Beiwerk zur parlamentarisch-repräsentativen Demokratie. Und das muss sich allerdings ändern.
Durch den Einsatz dieser differenzierten Verfahren kann das entstehen, was man gerne als kollektive Intelligenz umschreibt. Diese kollektive Intelligenz entsteht nicht durch Gleichmacherei im Kollektiv, sondern gerade umgekehrt durch das Hervorheben des individuellen Potenzials jedes Einzelnen in einem gemeinsamen Kontext. Das beste Kollektiv ist das, in dem die Individuen frei ihre eigenen Potenziale entwickeln können und dabei eine individuelle Beziehung zum Kollektiv pflegen. Jedes Individuum hat innerhalb dieses Prozesses weitestgehende Möglichkeiten, die eigenen Potenziale einzubringen und zu entwickeln.
Ich bin mir sicher, dass so ein Engagement dann auch Spaß macht und als erfüllend empfunden wird. So schildert etwa der Leiter des Zukunftsbüros in Vorarlberg seine Erfahrung mit divers besetzten Bürgerräten. Er schreibt, 90-95% sind begeistert und wollen wieder teilnehmen und das Verfahren weiterempfehlen. Es gibt eine sehr große Bereitschaft in der Bevölkerung, sich zu beteiligen, aber nicht parteipolitisch.
Beispiele für gelebte resonante Demokratie in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen.
Wenn wir nun also Demokratie, so wie wir sie hier skizzieren, wagen wollen, muss es in vielen gesellschaftlichen Bereichen grundlegende Änderungen geben. Wir hatten in den vorherigen Folgen schon darauf hingewiesen, dass es eine gelingende resonante Demokratie unter kapitalistischen Verhältnissen, in der sich eben alles um Rendite dreht, nicht geben kann. Dennoch können wir natürlich unter den jetzigen Verhältnissen schon erste Schritte machen, müssen dabei aber immer die Begrenzung unserer Bestrebung halt in Kauf nehmen. Im Folgenden skizzieren wir an einigen Beispielen, wie eine resonante Demokratie unter den Bedingungen einer solidarischen Gesellschaft aussehen könnte.
Wie wir die Arbeitswelt gestalten wollen.
Fangen wir mit der Welt der Arbeit an. In dem Entwurf einer solidarischen Wirtschaft gehen wir von einer Arbeitswelt aus, die sich grundlegend von der jetzigen unterscheidet. Arbeit wird als Tätigkeit für andere definiert. Die heute gängige Unterscheidung zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit, einschließlich der damit verbundenen unterschiedlichen Wertschätzung, entfällt nach dieser Definition. Daraus ergibt sich für die Bürgerin ein Arbeitsalltag, der sich gleichwertig aus der herkömmlichen Erwerbsarbeit und der Sorgearbeit bzw. gesellschaftlicher Tätigkeit zusammensetzt. Individuell sind dabei unendlich viele Varianten im Verhältnis von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit denkbar.
Denkbar ist, dass die sogenannte Erwerbsarbeit im Durchschnitt etwa 50% der wöchentlichen Arbeitszeit einnimmt. Die weitere Hälfte des Arbeitspotenzials steht dann für ehrenamtliche und dem Gemeinwohl dienliche Arbeit zur Verfügung. Menschen, die sich in irgendeiner Form verbindlich für demokratische Prozesse einsetzen, erhalten hierfür dann auch eine angemessene Vergütung.
In der Regel werden die Menschen also etwa 20 Stunden einer Erwerbsarbeit nachgehen und etwa 20 Stunden Zeit für Sorgearbeit, Ehrenamt, Einsatz für das Gemeinwohl, Arbeit in Gremien etc. haben. Damit schafft die Gesellschaft bewusst Zeit für demokratische Prozesse. Sorgearbeit, die Mitwirkung in Gremien des öffentlichen Lebens und die vielen heute ehrenamtlichen Tätigkeiten für das Gemeinwesen werden grundsätzlich der üblichen Erwerbsarbeit gleichgestellt und entsprechend angemessen entlohnt.
Das Geld- und Finanzwesen.
Ein weiterer Bereich, der dringend einer Demokratisierung bedarf, ist das Geld- und Finanzwesen. Volkstümliche Redensarten wie Geld ist Macht oder Geld regiert die Welt weisen ja schon darauf hin, dass sie die Welt des Geldes in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht mit den Ansprüchen einer resonanten Demokratie vereinbaren lässt. Wer über Geld verfügt, kann sich die Welt kaufen. Und je mehr Geld jemand hat, desto mehr kann er oder sie sich die Welt verfügbar machen, ohne auf demokratische Spielregeln Rücksicht nehmen zu müssen. Wer wie viel Geld in die Welt setzt und wofür es verwendet wird, unterliegt ja überhaupt keiner demokratischen Kontrolle.
Angesichts des immensen gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Schadens, der mit der Schöpfung und Verwendung des Geldes heute angerichtet werden kann, ist die fehlende demokratische Kontrolle ein Skandal. In einer solidarischen Gesellschaft wird daher sowohl die Schöpfung als auch die Verwendung des Geldes nach demokratisch kontrollierten Standards geregelt. Geld ist kein harmloses Tauschmittel, sondern in höchstem Maße politisch. Auf diese Zusammenhänge sind wir in den Podcast-Folgen 1 bis 11 ausführlich eingegangen. Daher belassen wir es hier dabei, diesen Bereich zu benennen. Interessierten empfehlen wir die Bücher von Klaus Simon und Norbert Bernhold in diesem Zusammenhang.
Unternehmen.
Kennzeichnend für die kapitalistische Wirtschaftsweise ist, dass in den Unternehmen Demokratie und Partizipation weitgehend kaum eine Rolle spielen. Auch wenn in einem Unternehmen viele Menschen Tag für Tag ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, liegen alle grundlegenden unternehmerischen Entscheidungen bei den Kapitalgebern. Und das gilt selbst dann, wenn diese Kapitalgeber den jeweiligen Betrieb noch nie von innen gesehen haben.
Oberste Priorität bei allen ökonomischen Entscheidungen haben also die Interessen der Kapitalgeber. Ökonomisch sinnvolle Entscheidungen sind jene, die Rendite versprechen können. Punkt aus. Mit Nachhaltigkeit und Demokratie hat das nicht viel zu tun.
Entsprechend dieser Interessenslage ist die Unternehmensverfassung aufgebaut. In allen Unternehmensverfassungen hat letztlich immer das Kapital die entscheidende Stimme. Kommt es beispielsweise im Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft zu einer Pattsituation zwischen den Vertretern des Kapitals und der Arbeit, entscheidet die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden, der immer ein Vertreter des Kapitals sein muss.
Nun, das ist ein Kapital, aber kein Naturgesetz. Bereits jetzt gibt es Unternehmen, die es ernst mit der Demokratie meinen. In einer solidarischen Gesellschaft wird die demokratische Gestaltung eines Unternehmens aber nicht mehr dem guten Willen einzelner Kapitalgeber überlassen, sondern fest in einer neuen Unternehmensverfassung verankert.
So wird der Aufsichtsrat eines Unternehmens, in dem die grundlegende Steuerung eines Unternehmens festgelegt und kontrolliert wird, grundsätzlich drittelparitätisch besetzt. Damit sind drei Gruppen im Aufsichtsrat vertreten. Vertreter der Unternehmensleitung, der Beschäftigten und Vertreter der Gesellschaft. Und das Drittel der Gesellschaft setzt sich dann wiederum aus Vertretern der Kunden, der Umweltverbände und der jeweiligen Kommune zusammen. Private Kapitalgeber sind als eigene Interessensvertreter ja gar nicht mehr notwendig, da Geld weitgehend von der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Dazu empfehlen wir nochmal die Bücher von Norbert Bernhold und Klaus Simon.
Die drittelparitätische Besetzung des Aufsichtsrates bewirkt zum einen, dass die Interessen der Öffentlichkeit unmittelbar in die strategische Steuerung des Unternehmens einfließen. Sie bewirkt zusätzlich, dass sich keine dauerhaften Koalitionen bilden können. Man wird in vielen einzelnen Fragen verhandeln müssen. In keinem Fall hat eine der Parteien automatisch die Mehrheit im Aufsichtsrat. Das mag hier als kurze Skizze reichen. In einer weiteren Folge werden wir hierauf noch ausführlicher eingehen.
Schulen.
Zum Schluss dieser Folge möchten wir noch einen Bereich in unserer Gesellschaft anschauen, in dem es weiterhin eher hierarchisch als demokratisch zugeht. Unsere Schulen. Eigentlich sind Schulen ein idealer Ort, um resonante Demokratie zu lernen und zu erfahren. Wir alle müssen ja in der Regel 12 Jahre eine Schule besuchen. 12 Jahre, in denen die Grundsteine für eine lebendige und gelingende Demokratie gelegt werden könnten.
Leider sind die heutigen Schulen alles andere als Orte gelebter Demokratie. In fortschrittlich gesinnteren Schulen werden die Schüler und Schülerinnen vielleicht noch bei der Gestaltung des Schulhofs und bei der Auswahl des Angebots in der Kantine mit einbezogen. Wenn es aber um das Eigentliche, nämlich den Unterricht, die Leistungsmessung und die damit verbundenen Inhalte und Methoden geht, hört die Beteiligung der Schüler auf.
Die derzeit national und international hochgelobte Vereinheitlichung von Bildungsprozesse, zentrale Lernpläne und das Streben nach internationaler Vergleichbarkeit von Bildung in Form von PISA-Studien sind eigentlich das glatte Gegenteil von Demokratisierung der Bildung. Wenn in Universitäten Modelle zur Optimierung von Lernprozessen erarbeitet werden, in nationale oder international besetzten Gremien vereinheitliche Pläne bis hin zu Zeitvorgaben und methodischer Gestaltung vorgegeben werden, ohne die Betroffenen und deren jeweiligen Bedürfnisse ernsthaft einzubeziehen, drängt sich hier eher der Gedanke der Drangsalierung als der Demokratie auf. Da wirkt es geradezu zynisch, wenn gleichzeitig mit aufwendig erarbeitetem Material, also PC-Spiele, PC-gestütztes Lernen, Lernsoftware und so weiter, dieser fremdgesteuerte Unterricht den Lernenden dann schmackhaft gemacht werden soll.
Man fragt sich, wie heranwachsende Demokratie lernen sollen, wenn sie über ihre gesamte Schulzeit hinweg hinnehmen müssen, was andere für sie ausgedacht haben. Wenn wir oben über die zentrale Bedeutung des Hörens, des Wahrnehmens und Einfühlens für die Demokratie gesprochen haben, geschieht hier exakt das Gegenteil. Jugendliche und Kinder werden gezwungen, sich dem anzupassen, was andere, nach welchen Kriterien auch immer, ihnen vorschreiben.
Nun ist das Thema Demokratisierung der Schule ein seit langem diskutiertes Thema in der Pädagogik. Und es gibt viele Bewegungen, Modellversuche, private Schulen und Initiativen, die sich für dieses Thema stark machen. An dieser Stelle können wir hierauf nicht im Detail eingehen und nur darauf hinweisen, dass eine solidarische Gesellschaft in diesem Bereich das Rad gar nicht neu erfinden muss. Wir wollen aber zumindest kurz darauf hinweisen, worum es eigentlich geht.
In seinem Buch Demokratie als Zumutung zitiert der Autor Felix Heidenreich, einen der großen Denker der Französischen Revolution, Marquis de Condorcet, dessen Leben im Verlauf der Revolution am Galgen endete mit uns modern anmutenden Gedanken.
Einem jeden unter ihnen die Fähigkeit, das eigene Handwerk zu vervollkommnen, sich in die Lage zu versetzen, jene soziale Funktionen zu erfüllen, zu denen er mit Recht berufen ist, und all jene Talente zu entfalten, die ihm von Natur gegeben wurden, um dadurch eine tatsächliche Gleichheit zwischen den Bürgern herzustellen und jene Gleichheit Wirklichkeit werden zu lassen, die das Gesetz anerkennt. Darin besteht das höchste Ziel der nationalen Bildung. Und vor diesem Hintergrund stellt sie für die Politik eine Aufgabe der Gerechtigkeit dar.
Man höre, laut Condorcet geht es in der schulischen Bildung darum, dass die Heranwachsenden die Talente entfalten können, die ihnen von Natur gegeben sind.
Interessant ist, worüber Condorcet nicht spricht, worum sich in unserem Bildungssystem aber nahezu alles dreht: die Zulieferung kompetenter Mitarbeiter für das Wirtschaftssystem. Denn warum sonst müssen wir zentral gesteuerte Lehrpläne erstellen und Lernprozesse mit ausgefeilten Methoden optimieren?
Folgt man Condorcet, sollte Schule kein Ort sein, an dem man seine Kinder abgibt, damit sie von Profis auf das Leben, also genau genommen ist gemeint das Arbeitsleben in einer kapitalistischen Welt, vorbereitet werden. Schule ist nach Ansicht dieses visionären Revolutionärs vielmehr ein Ort, an dem die Bürgerinnen darin unterstützt werden, ihre sicher höchst unterschiedlichen Talente zu entfalten. Denn gerade dadurch wird der Mensch in die Lage versetzt, die so wichtigen sozialen Funktionen erfüllen zu können. Das Heft des Handelns wird damit wirklich partizipativ zwischen den Lernenden, den Lehrenden und dem Staat geteilt.
Dies ist der Ansatzpunkt für eine Demokratisierung der Bildung bzw. der Schule, für die wir hier plädieren. In einer Gruppe von 20 Jugendlichen sind 20 teilweise höchst unterschiedliche Wesen und Talente, die individuell gehört und gesehen werden wollen und selbstwirksam darin einbezogen werden möchten, was für sie, für ihr Leben von Bedeutung ist oder werden soll.
Ein bis ins Detail vorgeschriebener Lehrplan zwingt dagegen die Schülerinnen und Lehrkräfte, sich exakt daran zu halten und entsprechend zu verbiegen. Statt eines resonanten Lehr-Lernprozesses, in dem sich Lehrende und Lernende gesehen und gehört fühlen können, gibt es diktatorische Vorgaben über 12 Jahre hinweg. Für ihr Leben haben die Schülerinnen dann genau das Falsche gelernt.
In einer solidarischen Gesellschaft dagegen ist die Botschaft der Schulen an die Lernenden: Wir helfen dir, mit all unseren Möglichkeiten, deinen Platz in dieser Welt zu finden. Dies wird dazu führen, dass diese Lernenden lebenstüchtig ihr Leben eigenständig bestreiten können. Was, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haltet ihr von unseren Vorschlägen? Lasst uns wissen, ob wir alleine diese Welt anstreben oder wir unter uns Bürgern Verbündete finden. Teilt uns gerne eure Meinung mit. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
Das war die Folge 23 unserer Podcast-Reihe »Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft«. Heute haben wir uns in unserer Serie über die Voraussetzungen einer neuen Demokratie unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Diejenigen, die unser Projekt unterstützen möchten, können eine Spende auf unser Konto einzahlen. Wer sich detaillierter mit den Fragen zu unserem Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei nochmals unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt »Impulse für eine solidarische Gesellschaft« und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autorinnen und Autoren dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 24. Podcast-Folge. Dort nähern wir uns mit einem weiteren Schritt einer neuen, resonanten Demokratie. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite akademie-solidarische-ökonomie.de. Bleiben Sie solidarisch.